Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Stefan Koldehoff im Gespräch mit dem Soziologen Wilhelm Heidmeier.
Wer nicht gesehen wird, ist ein Nichts. Diese einfache Weisheit wiederholt der Soziologe Wilhelm Heidmeier oft. Denn er sieht darin einen der Gründe, warum die AfD so stark werden konnte. Die Partei habe vielen Menschen versprochen, sie wieder sichtbar zu machen. Menschen, die andere Parteien zuvor vernachlässigt oder nicht erreicht hätten, vor allem im ländlichen Raum. Heidmeier, Jahrgang 1945, spricht von Demokratieentleerung. Der politische Apparat in Deutschland und anderen europäischen Ländern funktioniere zwar noch, aber das Vertrauen in der Bevölkerung breche nach und nach weg. Dass Wilhelm Heidmeier so häufig zur AfD befragt wird, hat einen Grund. Rechtsextremismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und soziale Desintegration waren über Jahrzehnte sein Forschungsgegenstand. Themen, sagt der Wissenschaftler, die die Politik lange Zeit nicht besonders interessiert hätten. Heidmeier aber blieb dran, gründete 1996 an der Universität Bielefeld das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Bis 2013 war er dort Direktor, inzwischen ist er Seniorprofessor des Instituts.
Kann man nachlesen, dass wir darauf hingewiesen haben und natürlich auch davor gewarnt haben, dass man diese Vertrauensdefizite ernst nimmt.
Rufer in der Wüste.
Herr Heidmeier, wären Sie angesichts des momentanen Zustands der deutschen Gesellschaft, eigentlich auch des momentanen Zustands der Welt, im Moment eigentlich gerne noch mal in der Mitte Ihrer Karriere? Würden Sie die ganzen Themen noch mal komplett durcharbeiten wollen, mit denen Sie sich beschäftigt haben?
Ja, ich meine, die Themen, die ich seit fast 40 Jahren bearbeite, die haben ja heute eine neue Brisanz erfahren. Während das vor 40 Jahren, als ich angefangen habe mit den ersten Untersuchungen zu rechtsextremistischen Orientierungen bei Jugendlichen, war ich fast allein. Es gab zwei, drei andere Kollegen, die sich aber eher um organisierte Formen kümmerten. Und für mich waren die Einstellungsmuster und die Orientierungsmuster von Jugendlichen von höchstem Interesse, weil ich das einfach auch wahrgenommen habe in den Schulen, dass sich da möglicherweise etwas verschiebt. Und von daher sind die Themen, die ich im Laufe der Jahrzehnte bearbeitet habe, alle noch auf der Tagesordnung. Wir waren, das ist ein Vorteil, aber manchmal auch ein Nachteil, ich war sehr früh mit den Themen und mit den Untersuchungen. Und 1985 mit den rechtsextremistischen Orientierungen, 1988 mit den Untersuchungen zu den Hooligans und auch den nationalistischen Einstellungen bei den Fußballfans und auch 1997, das war auch früh, das war die erste Untersuchung zu islamistischen Orientierungen bei türkischen Jugendlichen. Und dieses früh dran sein und früh solche Themen wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen und darauf empirische Forschung aufzubauen, wie gesagt, hat Vor- und Nachteile. Man konnte diese Themen auf die Agenda setzen, also in die Öffentlichkeit hineinbringen. Andererseits war aber der Widerstand gegen diese Ergebnisse auch entsprechend hoch. Und auch das Abwiegeln, insbesondere in der Politik, war enorm. Und da waren alle Reaktionen, die man sich so denken konnte, mit dabei, bis hin dann zum Diffamieren.
Über all das werden wir in der kommenden knapp eine Stunde sprechen. Sie haben 2001 schon von einer Demokratieentleerung gesprochen und gesagt, die Form, die Säulen bleiben erhalten, aber die innere Substanz der Demokratie verändert sich. Ich habe es extra nochmal, Sie gucken, fragen, nachgelesen. Wenn Sie sich jetzt die Bundesrepublik 2024 angucken, ist es dann eher so ein, Mensch, da habe ich aber ganz schön richtig gelegen, oder ein, verflixt nochmal, warum haben wir in den fast 25 Jahren nichts dran getan?
Also ich würde auch heute noch bei dem Thema Demokratieentleerung bleiben. Es ist ja nicht die Abschaffung von Demokratie, das wollen andere. Also ein Systemwechsel, wie die AfD das versucht, und zwar ein Systemwechsel von innen. Mal abgesehen vom Systemumsturz durch den organisierten klassischen Rechtsextremismus, aber das ist nicht das zentrale Problem. Ich würde also bei dem Begriff Demokratieentleerung bleiben, und die Formel war ja, der Apparat funktioniert, aber das Vertrauen erodiert. Und dieses erodierende Vertrauen, das haben wir 2002 in der Langzeitstudie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit auch untersucht, also an 5 Indikatoren. Und da war sehr deutlich, wie sich dort ein Misstrauen auch gegenüber den demokratischen Institutionen schon abzeichnete.
Aber wenn Sie das jetzt vor 25 Jahren, von fast einem Vierteljahrhundert schon festgestellt haben, würden Sie denn dann heute sagen, die Methoden, die wir angewandt haben, haben gestimmt? Oder würden Sie heute eher frustriert sagen, naja, aber entgegengesetzt haben wir dem nicht wirklich was?
Ja, nun, also meine Aufgabe ist ja nicht, Politik zu machen mit den Ergebnissen, sondern mir geht es ja darum, und das ist auch Teil meines Arbeitsverständnisses, dass die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft ernst genommen wird und damit dann auch Öffentlichkeit hergestellt wird. Und wir haben das ja publiziert in Aufsätzen und vor allem in der Buchreihe über 10 Jahre, also 10 Bände mit dem Titel Deutsche Zustände. Und natürlich haben wir das 2002 zur Demokratieentleerung publiziert, aber auch da war das offensichtlich kein Thema in der Debatte. Man konnte aber hinter den Fassaden diese Ergebnisse ja lesen, und das ist ja jetzt kein nachträgliches Konzept, sondern das kann man nachlesen, dass wir darauf hingewiesen haben und natürlich auch davor gewarnt haben, dass man diese Vertrauensdefizite ernst nimmt. Ich erinnere mich noch, dass ich, da war ich gerade verbeamtet, dass wir plötzlich aufgefordert wurden, ein Dokument zu unterzeichnen, dass wir nicht beabsichtigen, an Gefangenenbefreiung teilzunehmen.
Forschungseinstieg zu Zeiten der RAF.
Wir sitzen gemeinsam in Bielefeld. Auf den Ort werden wir später auch gleich noch zurückkommen. Hier hat sie die Neue Westfälische mal das personifizierte Frühwarnsystem der Gesellschaft genannt. Das sind Sie ja nicht immer gewesen. Sie haben Schriftsetzer gelernt, wie Ihr Vater. Sie haben als Lehrer gearbeitet. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie was anderes interessiert? Nämlich, was für eine Gesellschaft gefährlich sein kann? Und was war dann der Schritt, mit dem Erkenntnisinteresse in Forschung und Lehre zu gehen?
Ja, das ist im Nachhinein eigentlich schwer zu sagen. Der Wechsel dann von der Schule, und ich war damals an einer Hauptschule, die man heute als Brennpunktschule benennen würde, da war es eher so auf der einen Seite ein Unbehagen am klassischen Schulparadigma, nämlich nach Schwächen zu fahnden, statt nach Stärken zu suchen. Und damit war ich im Grunde sehr unzufrieden. Aber aus diesem Paradigma kam man damals nicht raus und wahrscheinlich heute auch nicht. Das war die eine Seite. Und die andere Seite, ich war auch neugierig aufgrund der Beobachtung. Ich war in der Jugend politisch ziemlich aktiv bei den Jusos. Und das hat alles dazu geführt, die Gelegenheit zu ergreifen, als es möglich war, in ein Forschungsinstitut zu gehen und dort dann auch diese Neugier ja gewissermaßen umzusetzen in Forschungsprojekte.
War in der Zeit, in der Sie selbst auch politisch aktiv waren, war da Rechtsextremismus schon ein Thema? Man kann manchmal so ein bisschen den Eindruck haben, es gab eine Phase in der Geschichte der Bundesrepublik, da gab es eigentlich gar keinen Rechtsextremismus. Das war erledigt, das war abgearbeitet nach 1945.
Ja, das war ja nicht ganz so. Man muss ja daran erinnern, dass 1969 die NPD, also die Nationaldemokratische Partei, eine klassische rechtsextreme Partei mit 4,3% nicht in den Bundestag gekommen ist. Aber da hat ja auch nicht viel gefehlt. Und das war schon ein Punkt, sodass wir selbst, ich komme ja aus einem ostwestfälischen Dorf, dass wir damals, meine Freundin und spätere Frau, wir sind dann auch durch die Gegend gefahren und haben Farbbeutel auf die NPD-Plakate geworfen. Das ist ja nur eine Petitesse, aber diese Entwicklung gab es ja damals auch. Und das ganze Klima war ja durchaus anders als heute. Also wir hatten ja damals so eine Aufstiegsgesellschaft. Also das Motto lautete ja immer, und das hat sich ja auch realisiert, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Das war immer noch die Stimmung. Und es gab auch einen Fortschrittsoptimismus. Und allein schon das Wort Reform hatte damals noch einen positiven Klang, während heute der Begriff Reform häufig für Teile der Gesellschaft ja schon eine Bedrohung darstellen. Also das war durchaus eine Gemengelage, und man muss ja auch noch hinzufügen, dass in dieser Zeit auch sich schon dann ja der deutsche Herbst ankündigte mit 1977 und
terroristische Anschläge,
ja,
Morde.
Ja, und ich erinnere mich auch noch sehr genau an den April 1968, als die Schüsse auf Rudi Dutschke abgegeben wurden. Und es war ein unglaublicher Zufall, dass meine Freundin und ich im Theater saßen in einem Stück von Bert Brecht, nämlich der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi. Das ist ja die Beschreibung des Aufstiegs von Hitler in einem Gangstermilieu. Und das Frappierende war, dass plötzlich der Vorhang zuging und wieder aufging, und da standen die ganzen Schauspieler und haben dann verkündet, sie würden das Stück jetzt abbrechen, weil gerade die Nachricht der Schüsse auf Rudi Dutschke gefallen sind. Und das sind ja so Ereignisse, die sich dann auch natürlich in die Biografie hineinwirken. Und dann kam ja auch der Aufstieg, wenn man so will, der RAF. Und damit auch dieser radikalen Erlass, der paradoxerweise, wenn man so will, unter der Regierung von Willy Brandt in Gang gesetzt worden ist. Und dieser radikalen Erlass von 1972, also fast 50 Jahre, der betraf uns damals auch. Ich erinnere mich noch, dass ich, da war ich schon gerade verbeamtet und als akademischer Rat in der Forschung tätig, dass wir plötzlich aufgefordert wurden, ein Dokument zu unterzeichnen, dass wir nicht beabsichtigen, an Gefangenenbefreiung teilzunehmen. Ja. Da kann man so ein bisschen erkennen, welche Art von Stimmung von staatlicher Seite dann doch aufkam. Und im Nachhinein hat man ja dann doch erkannt, dass dieser radikalen Erlass, der traf, ich glaube, zu 80% Lehrer, weniger Lehrerinnen, aber vor allem Lehrer. wäre, dass das ein absoluter Fehler war und vielen ungerechtfertigt dort ihre Lebensbiografie zerstört worden ist. Also das waren so ganz unterschiedliche Erfahrungen, die damals eine wichtige Rolle spielten, auch im Blick auf die Motive an der Forschung und an diesen Themen dran zu bleiben.
Aber ja, in der anderen politischen Richtung zunächst mal. Also Sie haben gerade vom Deutschen Herbst, von der Bader-Meinhof-Gruppe, später von der RAF gesprochen. Sie blicken in die andere Richtung, nicht nach links, sondern nach rechts. Ja. Was hat das für Reaktionen hervorgerufen?
Ja, die Reaktionen waren ja nicht unmittelbar, denn ich musste ja erst in die Forschung noch hineinkommen und empirische Forschung dauert in der Regel ja auch lange. Es wurde an vielen Stellen mit Unverständnis registriert und ich hatte ja schon erwähnt, diese erste Untersuchung 1987 dann ist mit den rechtsextremistischen Orientierungen, wurde dann zum Teil kommentiert, hör auf mit dem Geschrei. Unsere Jugend hat ihre historische Lektion gelernt.
Wer hat das kommentiert? Wo kam sowas her?
Das kam aus den politischen Parteien vor allem. Und ich habe diese Untersuchung, um nur ein Beispiel zu nennen, an das nordrhein-westfälische Kultusministerium geschickt mit dem Hinweis, bitte guckt mal genauer hin, was sich in Schulen möglicherweise entwickelt. Und da gab es einen Einzeiler. Sehr geehrter Herr Heidmeier, seien Sie unbesorgt, wir beobachten sorgfältig. Das haben die natürlich nicht gemacht, sonst hätten sie ja möglicherweise auch Konsequenzen gezogen. Aber es war einfach, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Das war eine ganz simple Logik, die da vorherrschte.
Quellen von Hass, Gewalt und Abschottung.
Wie sind Sie denn etwas später dann drauf gekommen, dass es die Jugendlichen sein sollten, die Sie über ihre Einstellungen befragen wollten? Was war die Idee dahinter? Was war Ihre Erkenntnis? Man hätte ja auch sagen können, die NPD, das waren Opas, da haben die Jugendlichen nichts mit zu tun. Warum haben Sie sich auf Forschung an Jugendlichen und mit Jugendlichen konzentriert?
Ja, also das war die simple Überlegung, wenn man gegen solche Entwicklungen vorgehen will, dann muss man vor allem in jungen Jahren anfangen. Und wenn dort solche Signale auftauchen, dann wird es ziemlich gefährlich. Es gab ja damals auch noch die völlig naive Vorstellung, dass sich das historische Erbe gewissermaßen auch des Rechtsextremismus, dass das allein ein biologisches Problem sei. Also die Generation würde aussterben und dann wären wir in einer der besten Welten, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und deshalb die Überlegung, wir müssen gucken, was bei den Jungen eigentlich passiert. Denn das wäre das entscheidende Warnsignal. Also wie gesagt, ich bin auf viel Unverständnis gestoßen und ich war ja ein junger Forscher damals. War diese Forschung, die in die Öffentlichkeit zu bringen, gegen den zum Teil deklarierten, aber zum Teil auch verschwiegenen Widerstand, war für mich damals nicht ganz einfach. Denn wenn man so viel Widerstand erfährt in jenen Jahren, wird man auch als junger Forscher, der da alleine herumsteht sozusagen auf weiter Flur, wird man natürlich auch unsicher. Aber das hat mich dann nach einer gewissen Zeit aber auch stärker gemacht, sodass wir uns auch an andere Themen oder ich mich an andere Themen herangewagt habe, aber immer noch unter dem Gesichtspunkt der Jugendforschung. Also ich hatte das ja schon erwähnt, dann gab es ja vor allem die Gewalt in den Fußballstadien, das war 1988, auch damals die Todeszahlen beim Europapokalspiel in Brüssel. Und da haben wir in Bielefeld angefangen und haben da geforscht, welche Einstellungsmuster die jungen Fußballfans hatten, auch im Hinblick auf nationalistische, rechtsextremistische Orientierung. Und das Ergebnis war nicht erfreulich. Und da ging es dann wieder los, dass die Bundesliga-Vereine uns beschimpft haben, dass wir dort ihre Fans gewissermaßen diffamieren mit den Ergebnissen. Und gleichzeitig war aber dann die Idee, und das haben wir dann auch in Bielefeld, und Arminia Bielefeld spielte zufällig wieder mal in der ersten Liga, haben wir gleichzeitig mit den Bremern, also den Kollegen von Werder Bremen, die ersten Fanprojekte auf den Weg gebracht, die heute in allen Bundesliga-Vereinen vorhanden waren. Aber damals war der Widerstand auch groß und das hat sich dann aber nochmal verstärkt bei der Untersuchung 1997 zu islamistischen Einstellungen bei türkischen Jugendlichen. Das war für mich die schlimmste Zeit, weil da die Angriffe wirklich von allen Seiten kamen.
Was war denn das, was Sie in der Zeit zum Thema Gewalt herausgefunden haben? Was haben die anderen als so diskreditierend, diskriminierend für die deutsche Gesellschaft wahrgenommen?
Ja, zunächst waren es natürlich die Phänomene, die zum Teil verdeckt waren, also als Einstellungsmuster und dann zum Beispiel Gewaltbefürwortung in bestimmten Situationen. Dann natürlich die offene Gewalt, etwa in Fußballstadien etc. Mhm. Aber der zentrale Punkt war ja unsere Theorie, die im Hintergrund stand. Also wie wir diese Ereignisse dann erklärt haben. Und die zentrale Theorie, an der ich dann während der ganzen Zeit auch mit Kollegen im späteren Institut gearbeitet habe, das war die Theorie sozialer Desintegration. Das heißt, dieser Kern besagt ja, dass Integration nicht einfach nur für Migranten reserviert ist als Begriff, sondern ein Teil der ursprünglichen Deutschen sind auch nicht integriert. Dann muss man natürlich auch sagen, was man unter Integration versteht. Und diese Verkopplung mit gesellschaftlichen Strukturen und dem Verhalten fand nicht überall Unterstützung, weil doch an vielen Stellen das psychologisiert wurde. Also, dass irgendwas mit diesen Jugendlichen als Person und mental nicht stimmen könne. Aber deshalb war ja mein Fokus, wie laufen Sozialisationsprozesse ab innerhalb der Gesellschaft, in den Strukturen, die eine Gesellschaft bereitstellt. Und die zentrale Frage ist dann, wie werden Menschen zu dem, was sie sind? Und das in Verbindung zu bringen mit den gesellschaftlichen Strukturen fand nicht überall besondere Aufmerksamkeit oder überhaupt Aufnahme. Also das zog sich dann auch durch die ganzen Jahrzehnte später, als wir Langzeitstudien gemacht haben zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, war immer klar, in dem politischen Spektrum haben die konservativen Parteien wie CDU, CSU oder auch FDP die Ergebnisse nie wahrgenommen. Das war für sie überhaupt jenseits dessen, was relevant war.
Ja, aber Sie waren doch Wissenschaftler an einer seriösen Universität. Wie kann man sowas denn nicht wahrnehmen?
Ja, das ist die Antwort, ist nicht mein Problem, sondern das ist die Antwort, die die konservativen Parteien dann geben müssten. Aber es war einfach, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Das war eine ganz simple Logik, die da vorherrschte. Nun gut, ich habe ja schon darauf hingewiesen, wenn man die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft wirklich ernst nimmt, dann darf man sich aber auch davon nicht abhalten lassen und muss dann vor allem auch umschalten auf Langzeituntersuchungen. Also die Jugenduntersuchungen, die ich genannt habe, das waren Einmaluntersuchungen, wobei wir bei den islamistischen Einstellungen von muslimischen Jugendlichen jetzt im letzten Jahr eine Wiederholungsbefragung beendet haben. Also da sind die Ergebnisse noch nicht raus.
Das war aber, als Sie das zum ersten Mal gemacht haben, das war der Punkt, als Sie plötzlich nicht mehr nur von konservativer Seite, sondern von linker Seite angegriffen wurden. Weil das, was Sie da herausgefunden haben, irgendwie nicht in ein merkwürdiges Verständnis von Political Correctness ja. zu passen
schien. Ja, das war ganz offensichtlich. Also daher kam es von allen Seiten bei in dieser Untersuchung von links, weil man ja ein paternalistisches Verhältnis hatte zu den jungen türkischen Jugendlichen. Und später ist ja 2001 mit 9/11, als der islamistische Terror in New York sichtbar wurde, da wurde ja auch umgestellt. Da waren es nicht mehr junge Türken oder junge Araber, sondern es waren Muslime. Also dort wurde dann auch ein neues Feindbild natürlich vorgebracht. Und dann natürlich eben mit diesen ganzen negativen Konnotationen. Und ein Teil in dieser Abwehr hatte auch damit zu tun, dass ich ja, mich immer bemüht habe, Begriffe zu finden dafür, was ein bestimmtes Phänomen tatsächlich charakterisiert und wo dann die Gefahren bestehen. Und ich habe damals, soweit ich gelesen habe, als erster den Begriff der Parallelgesellschaft formuliert, nämlich mit der Warnung davor, dass wenn diese Gesellschaft nicht in der Lage ist, gerade in bestimmten Zeiten junge Migranten, ob nun religiös oder nicht, zu integrieren, also sie in Gelegenheit Strukturen zu bringen, in denen sie Anerkennung finden können. Denn gerade auch in jungen Jahren, was möchte man als Jugendlicher? Man möchte dazugehören. Man möchte Anerkennung finden und dergleichen mehr. Und wenn diese Gesellschaft, und das war damals auch schon so, diese Gelegenheitsstrukturen nicht bietet, dann laufen soziale Desintegrationsprozesse ab, die dann auch in Teilen in eine Parallelgesellschaft münden können, die die Aufnahmegesellschaft oder die neue Heimatgesellschaft dann auch ablehnen.
Wenn Sie solche Begriffe geprägt haben, und das haben Sie ja wirklich häufig getan, mussten Sie sich dann eigentlich immer die Frage stellen, wer könnte das kapern, wer könnte das für seine Zwecke gebrauchen oder auch missbrauchen, was ich da jetzt formuliere?
Ja, also da ist man ja nie gefeit. Man muss nur zusehen, dass man diese Begriffe klar strukturiert und immer wieder neu begründet und, das ist mir ganz wichtig, immer wieder neu empirisch belegt. Mhm. Und das gehört auch zum Arbeitsverständnis, dass man solche Langzeituntersuchungen wie die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit über 10 Jahre dann anlegt, damit man nicht mit einer Erhebung mal behauptet, so ist das und so bleibt das. Nein, man muss dann, und das haben wir ja gemacht mit einer ganzen Forschungsgruppe, über 10 Jahre jährlich diese repräsentativen Bevölkerungsbefragungen durchgeführt. Und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit meint ja, dass Menschen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit in den Kreislauf und von Abwertung und Diskriminierung hineingeraten, und zwar unabhängig von ihrem individuellen Verhalten. Das heißt, dass allein die Gruppenzugehörigkeit gewählt oder zugewiesen dazu führt. Und wir haben, das war ja auch der Punkt, dass mir 1992 die Fokussierung allein auf Rassismus zu eng war. Hm. Denn meine These war damals, wenn man das nur auf Rassismus und dann damals vor allem auch natürlich auf die Hautfarbe und so weiter reduziert, dann schafft man Opfer erster und zweiter Klasse. Denn es werden ja die Muslime nicht mit einbezogen, auch die Homosexuellen nicht.
Die Obdachlosen.
Also das sind ja alles Ja, in Gruppen, die sehr verletzbar sind. Und daraus ist dann dieser Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit entstanden, sodass man ein breites Bild hat und vor allem, das ist der Punkt, dann über diesen langen Zeitraum beobachtet, wie sich bestimmte Entwicklungen vollzogen haben. Und daran konnte man auch sehr gut erkennen, weil das Instrument sehr sensibel reagierte, also mithilfe unserer Aufmerksamkeit, dass immer wieder neue Gruppen erfunden wurden, die in diese Abwertung hineingerieten, beispielsweise die Langzeitarbeitslosen, die plötzlich als, eben als nutzlos und deshalb nicht weiter beachtenswert dargestellt wurden, auch auf der Ebene der politischen Agenda.
Sie haben da aber auch zeitgeschichtliche Ereignisse definiert, die sowas wie Triggerpunkte waren. Den 11. September haben Sie gerade schon erwähnt. Ja. Die Einführung von Hartz IV spielt Ihrer Ansicht nach in Deutschland eine große Rolle. Die Finanzkrise, die dann auch zu einer Arbeitsmarktkrise geworden ist. Das haben Sie alles in Ihre Theorien mit reingenommen.
Ja, das auf der einen Seite war es eben die Theorie sozialer Desintegration. Und wenn man die Entwicklung heute sich ansieht, dann kann man etwa den Höhenflug der AfD nicht einfach damit erklären, dass die Ampelregierung eine so schlechte Politik macht, sondern dann muss man einerseits langfristige Entwicklungen sich ansehen und dann zweitens geht es ja darum, dass wir seit 2000, 2001 ein entsicherte Krisenjahrzehnte haben. Und Sie haben ja Beispiele dazu genannt. Und das Dritte ist natürlich auch, wenn man die Entwicklung sich dann, die heutigen Entwicklungen ansieht, dann muss man natürlich auch die kurzfristigen Triggerpunkte mit hineinnehmen. Also drei Erklärungszugänge auch für den heutigen Zustand und den Höhenflug der AfD. Und begonnen hat das bei mir, als wir 2001 ein Band herausgegeben haben, Schattenseiten der Globalisierung. Und dort haben wir uns mit internationalen Kollegen mit der Frage beschäftigt, welche rechtsextremen Tendenzen in westlichen Gesellschaften vorhanden sind. Also nicht nur in Deutschland, denn das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Und damals war der Fokus darauf und die These, dass sich in der Zeit der neoliberalen Wirtschaftspolitik mit den ganzen Deregulierungen etc. ein autoritärer Kapitalismus herausgeschält hat, der über Standorte, über soziale Standards entscheiden konnte, also einen riesigen Kontrollgewinn über das, was gesellschaftlich abläuft, erwirtschaftet hat, auch zum Teil mit Hilfe der Politik und die nationalstaatliche Politik einen immer größeren Kontrollverlust erlitten hat und dabei nicht in der Lage war, die immer stärker wachsende soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Und daraus sind dann Desintegrationsprozesse und auch die Demokratieentleerung entstanden.
Deutschlandfunk. Das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Soziologen Wilhelm Heidmeier.
Ich habe mich in Bielefeld immer sehr wohl gefühlt und meine Arbeitsmöglichkeiten waren immer ausgezeichnet.
Standortfragen.
Sie sind Sozialwissenschaftler. Was Sie gerade erzählt haben, ist aber nun auch Zeitgeschichte und Wirtschaftsgeschichte und Politik und. Ist das der Grund gewesen, dass Sie dann ein interdisziplinäres Institut gegründet haben?
Ja, das hatte auch damit zu tun, dass wir durch die Beschäftigung mit rechtsextremistischen Orientierungen immer dann, wenn Vorfälle aufkamen, wurden wir gewissermaßen als Feuerwehrforscher aufgerufen und sollten Lösungen präsentieren. Mhm. Und wenn sich das etwas beruhigt hatte, dann wurden wir wieder abgeknipst. Und 1992 hatten wir ja die ganzen Vorfälle. Damals gab es auch zahlreiche Asylbewerberzahlen. Und damals waren ja auch die Ereignisse in Solingen, Mölln, Rostock-Lichtenhagen.
Brandanschläge, ja.
Ja, die Brandanschläge mit den Toten. Und dann habe ich mich entschlossen zu sagen, Leute, gerade auch aus der Politik, ich mache das jetzt nicht mehr mit, wenn wir immer abgeknipst wurden oder angefordert wurden, sondern man muss das jetzt endlich mal institutionalisieren. Und dann habe ich dazu ein Konzept geschrieben für das spätere Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Und auch dort gab es natürlich Widerstände, denn sogar Kollegen aus der Fakultät Soziologie in Bielefeld behaupteten, Gewaltforschung brauchen wir nicht, das ist ein Zeitgeistphänomen. Und es hat von 92 bis 96 gedauert, als dann das Institut gegründet worden ist, auch mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums in Düsseldorf. Und da hat sich die damalige Ministerin Anke Brunnen auch nicht beirren lassen aufgrund dieser Widerstände. Das war, obwohl man ja sah, was sich dort entwickelte, wurde immer noch dagegen gehalten.
Das heißt also, wenn mir natürlich jetzt die Frage auf der Zunge liegt, warum Bielefeld, warum nicht Frankfurt, warum nicht London, warum nicht Harvard, dann liegt es auch daran, dass Sie da Pionierarbeit mal erst leisten mussten.
Ja, nun, ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat, aber Bielefeld war ja auch dadurch sehr attraktiv, weil die Universität hatte einen deutlichen sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt. Sogar in der Fakultät für Erziehungswissenschaft, in der ich ja zunächst war, auch mit der Jugendforschung. Und ich habe insbesondere nach Gründung und nach dem Gründungskampf, und das stand wirklich auf der Kippe, habe ich ganz, ganz viel Unterstützung durch die Universität auch bekommen. Und das hat sich meines Erachtens ja auch ausgezahlt. Und die Gelegenheitsstrukturen in Bielefeld waren einfach ausgezeichnet. Die Universitätsverwaltung funktionierte. Wir waren als Wissenschaftler kein Störfaktor für die Verwaltung. Und außerdem war das ZIF noch da, dieses Zentrum für interdisziplinäre Forschung, wo ich ganz, ganz viele Konferenzen dann durchführen konnte. Also Bielefeld war für meinen Kontext ein ganz ausgezeichneter Platz, sodass ich nie irgendwie das Verlangen hatte, mich woanders bewerben zu wollen.
Und wie stand es um die Unabhängigkeit? Sie haben ja vorhin beschrieben, dass nicht nur die Gewalt selbst, sondern auch die Gewaltforschung irgendwann zum Politikum wurde. Hat man nie versucht, ihnen den Geldhahn abzudrehen oder sie in irgendeine Richtung zu drängen? Wie haben Sie es geschafft, diesen Laden unabhängig zu erhalten?
Nein, also im Vergleich zu den heutigen Finanzierungsmöglichkeiten war das damals ein wirklich sehr anstrengendes Unternehmen, weil, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, die Gewaltforschung eher ein Politikum war und man sich mit dem schmuddeligen Thema Gewalt eigentlich nicht auseinandersetzen wollte. Die Unabhängigkeit gelingt dann, wenn man versucht, keine Auftragsforschung zu machen. Das ist ganz wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man dann Anträge bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft stellt. Und das ist auch vielfach gelungen. Und auch die Langzeitstudie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wurde ja von der Volkswagen-Stiftung vor allem finanziert, wobei man immer wieder ein Missverständnis aufräumen muss. Die Volkswagen-Stiftung hat mit dem VW-Werk in Wolfsburg nichts zu tun, sondern die Mittel stammen ganz früher aus dem Kapital. Und auch bei der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit hat dann die DFG ein 9 Jahre langes Graduiertenkolleg finanziert, wo wir ganz viele Doktoranden dann ausbilden konnten. Also die Unabhängigkeit war für mich auch deshalb wichtig, weil es gelungen ist, in Bielefeld eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung zu gründen. Das heißt, nicht ein Institut innerhalb einer Fakultät, wo viele Rivalitäten dann aufeinandertreffen, sondern das Institut war nur dem Rektorat unterstellt und das hat sich als großer Gewinn dann auch herausgestellt. Also Unabhängigkeit ist natürlich das herausragende Stichwort und das bedeutet auch, dass man häufig auch alleine im Wind steht, weil man sich nicht abhängig machen will von anderen, die dann mal unterstützen, aber dann auch wieder was einfordern. Also das ist meines Erachtens ganz wichtig.
Gab es denn Anrufe aus Harvard oder aus Yale mit dem Angebot, ganz viel Geld und keine politischen Debatten und statt VW dann vielleicht ein Porsche vor der Tür?
Nein. Also ich habe zwar sehr viel später mit zahlreichen Leuten aus diesen Universitäten zusammengearbeitet, gerade als ich dann das International Journal for Conflict and Violence gegründet habe. Und da waren, wie gesagt, Kollegen aus diesen Universitäten, die Sie so angesprochen haben, auch mit beteiligt. Aber wie gesagt, ich habe mich in Bielefeld immer sehr wohl gefühlt und meine Arbeitsmöglichkeiten waren immer ausgezeichnet. In dem Moment natürlich, als das Institut dann, wie gesagt, also ungefähr ans Laufen kam und die Forschungsmittel dann auch für uns zur Verfügung standen. Also insofern kann ich nur noch mal betonen, dass ich nie das Verlangen hatte, woanders hinzugehen. Das hatte natürlich auch familiäre Gründe und auch, dass ich kein Professor sein wollte, der nur an drei Tagen vielleicht in der Uni ist, sondern ich musste immer und wollte auch immer präsent sein und auch immer dort sein, wenn die jungen Wissenschaftler in den Projekten entsprechende Fragen hatten oder Zusammenarbeit suchten. Diese Wahrnehmungsfrage ist gerade auch heute eine ganz entscheidende. Denn gerade wenn man nach Ostdeutschland blickt, große Teile fühlen sich gerade eben nicht wahrgenommen. Und wer nicht wahrgenommen wird, ist ein Nichts.
Was uns trennt und was uns zusammenhält.
Sie haben erzählt, dass Sie bei den Jusos waren. Sie waren auch Mitglied der SPD, sind aber 1992 ausgetreten. Warum?
Ja, das war schon relativ schmerzhaft für mich, weil zu dem Zeitpunkt die Asylpolitik zum ersten Mal dann doch umgestellt wurde und verschärft wurde. Und da wollte ich einfach nicht mitspielen. Und dann habe ich gesagt, das geht für mich jetzt nicht mehr. Und habe mein Parteibuch dann 1992 zurückgeschickt, was aber die SPD auch gar nicht interessiert hat.
Aber ein Linker, würden Sie das sagen, sind Sie geblieben?
Ja, ich habe meine Position, das sieht man ja auch an den jetzigen Veröffentlichungen, immer wieder überdenken müssen natürlich. Und an der einen oder anderen Stelle bin ich auch skeptischer geworden. Allerdings war ich in den harten linken Gruppen nie vorhanden. Das war mir alles zu hermetisch und hat mich eher abgeschreckt. Aber auf dem linken Spektrum würde ich mich auch heute noch verorten. Vielleicht kann man das auch dann an den Themen sehen. Und das war ja auch nie so richtig leicht. Und ich erinnere mich auch noch an einen Konflikt mit der damaligen Jugendministerin Angela Merkel, weil ich die damalige Jugendpolitik und den Umgang mit Gewalt in Ostdeutschland, das war also nach der Wende und Frau Merkel war ja als junge Ministerin im Kabinett Kohl tätig und ich habe diese Jugendpolitik oder den Umgang mit Gewalt kritisiert und gleichzeitig auf diese Desintegrationsprozesse hingewiesen und dass dort eine andere Form von Politik doch machen müsste und dann hat sie so sinngemäß in der Wochenzeitung Die Zeit dann gesagt, ja, das, was der Heidmeier da macht, das kennen wir ja aus kommunistischen Zeiten. Dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, das muss jetzt endlich mal Schluss sein, weil ich in Interviews immer dagegen gehalten habe. Und dann habe ich sie eingeladen, nach Bielefeld zu kommen. Und nach langem Hin und Her ist sie tatsächlich dann nach Bielefeld gekommen und hat dem Audi Max einen Vortrag gehalten zu dem, was sie unter Jugendpolitik verstand. Letztendlich haben wir uns nicht vertragen.
Also auch heute keinen Kontakt mehr?
Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt doch eine andere Welt.
Die Zeit ist ein schönes Stichwort. 2. Januar 1998, Überschrift: Ein Mann macht sich unbeliebt. Wilhelm Heidmeier erforscht, was die Gesellschaft zusammenhält und wie Gewalt entsteht. Das ist jetzt auch das berühmte Vierteljahrhundert her. Wissen Sie es inzwischen, was die Gesellschaft zusammenhält und wie Gewalt entsteht?
Also das ist in der Tat eine 100.000-Dollar-Frage. Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich habe dieses Thema soziale Integration, also was hält die Gesellschaft zusammen? Heute ist ja der Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dieser Begriff hat ja eine große Karriere gemacht in den letzten 3-4 Jahren. Eben weil man doch sieht, wie an manchen Stellen Teile der Gesellschaft auseinandermachen. Und dann gibt es nicht nur eine Spaltung oder dergleichen, sondern es gibt zahlreiche Verwerfungen. Und ich habe dann 1997 2 Sammelbände veröffentlicht mit anderen Kollegen. Der eine Band hieß »Was treibt eine Gesellschaft auseinander?« und der andere Band »Was hält eine Gesellschaft zusammen?« Und da gab es natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven. Und meine These, die war ja auch wieder aus der Theorie sozialer Desintegration herkommt, dass man die Integrationsmechanismen neu überdenken muss. Der Punkt ist ja, in der Theorie wird unterschieden zwischen den strukturellen Faktoren, Arbeitsmarkt etc., dann die politische Partizipation und die Fragen von Zugehörigkeiten und Identitäten. Und die Theorie läuft auf 2 Ebenen. Bei den strukturellen Bedingungen etwa des Arbeitsmarktes geht es ja darum, habe ich Zugang etwa zu diesen Funktionssystemen wie Arbeitsmarkt etc. Und bei der politischen Partizipation geht es ja darum, werde ich gehört? Habe ich überhaupt eine Stimme in den öffentlichen Auseinandersetzungen? Und dann bei der Frage von Zugehörigkeit und Identitätsentwicklung, wird meine Gruppe in der Gesellschaft eigentlich anerkannt? Das ist aber nur die Strukturebene. Und darunter liegt ja dann die subjektive Ebene. Und das ist der ganz entscheidende Kern. Das ist die Frage von Anerkennung. Also kann ich Anerkennung generieren über meinen Arbeitsplatz, über meinen Job? Bei der politischen Partizipation werde ich tatsächlich wahrgenommen? Und diese Wahrnehmungsfrage ist gerade auch heute eine ganz entscheidende. Denn gerade wenn man nach Ostdeutschland blickt, große Teile fühlen sich gerade eben nicht wahrgenommen. Und wer nicht wahrgenommen wird, ist ein Nichts. Und diese Form von Anerkennung muss man eigentlich sehr viel stärker machen, um diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Aber da ist die Frage, gibt es Interessen eigentlich daran? Und das beginnt ja schon in der Schule. Also, dass die Anerkennungsmöglichkeiten in Schulen für Jugendliche ja immer mehr verknappt werden auf direkte Fragen der Effizienz, der Nützlichkeit, der Verwertbarkeit von Qualifikationen. Und da muss man sich doch simpel fragen, woher sollen jene Kinder und Jugendliche ihre Anerkennung haben, wenn sie den Pythagoras nicht rauf und runter beten können? Gibt es nicht andere oder ist es nicht notwendig, andere Anerkennungsquellen dort zu erschließen? Und wenn ich jetzt so eine aktuelle Entwicklung mir ansehe, dass in Bayern die Stundentafeln für Grundschüler im Hinblick auf Musik, im Hinblick auf künstlerisches Verhalten bezogen auf Werken, dort wo die Kreativität und die Anerkennungsmöglichkeiten jenseits von Mathematik etc. liegen, dann verstehe ich diese Welt nicht mehr.
Sie haben 2013 die Leitung des Instituts abgegeben. Sie sind jetzt noch Seniorprofessor. Sie sagen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Was heißt das? Sie beobachten ja munter weiter als Zeitzeuge. Hat das Projekt Aufklärung und Vernunft verloren?
Das ist auch eine schwierige Frage. Das, was wir ja erleben zurzeit, hat meines Erachtens etwas mit den Krisen zu tun in den letzten zwei entsicherten Jahrzehnten. Und da muss man sich genauer ansehen, und Sie haben ja einige dieser Krisen vorhin schon genannt, muss man sich genauer ansehen, was eigentlich eine Krise ist. Und wir haben dazu zwei Kriterien. Das erste Kriterium ist, dass die Routinen der politischen oder ökonomischen Instrumente zur Beherrschung der Krisen oder zur Lösung der Krisen nicht mehr funktionieren. Und das oder nicht sofort funktionieren und auch nicht kostenlos funktionieren. Und das zweite Kriterium, das ist für die Bevölkerung ganz, ganz wichtig, dass die Zustände vor den Krisen nicht wiederherstellbar sind. Und daraus entstehen dann Kontrollverluste, die man wahrnimmt, die man erfährt oder die man befürchtet. Und Kontrollverluste bedeuten ja, dass ich die Selbstwirksamkeit über meine eigene Biografie verliere und dann in massive Unruhe versetzt bin. Und da haben amerikanische Wissenschaftler schon vor längerer Zeit herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Gefühl oder der Erfahrung von Kontrollverlusten und dem Ansteigen von Verschwörungsideologien. Mhm. Und diese Verschwörungsideologien, die sind natürlich gegen Vernunft und Aufklärung deutlich gerichtet. Denn bei den Verschwörungsideologien geht es ja darum, irgendeinen Verursacher für die eigenen Kontrollverluste zu finden. Und schrecklicherweise werden diese Verschwörungsideologien ja häufig auch antisemitisch aufgeladen. Also ich will nicht sagen, dass Aufklärung und Vernunft vom Tisch geräumt sind, aber klar ist, das Aufkommen dieser Verschwörungsideologien ist ein Zeichen dagegen und vor allem die wirklich brachiale Ausweitung des Autoritären. Wir haben in 2022 einen dicken Band herausgebracht, zusammen mit Günter Frankenberg. Wir beide haben das Buch herausgegeben, Treiber des Autoritären. Und daran kann man natürlich das spiegeln, etwa auf die demokratischen Systeme oder die autoritären Systeme. Und beispielsweise von 137 Staaten wird nur noch die Hälfte demokratisch regiert. Und zum Teil sind das auch gar nicht vollständige Demokratien wie in Deutschland, sondern es sind auch zum Teil defekte Demokratien. Also die Demokratie steht insgesamt unter Druck und dann parallel oder auch im Zusammenhang stellt sich die Frage von Vernunft und welche Chancen hat Aufklärung. Aber die Geschichte ist ja nicht zu Ende und auch das es Gegenbestrebungen geben kann. Das kann man ja sogar in Europa etwa anhand der Wahlen in Polen erkennen, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Aber es wird immer schwieriger und vor allem auch deshalb, weil gerade im Hinblick auf die AfD ja ein neuer Politiktypus sich herausgebildet hat. Die AfD wird ja häufig unter Rechtspopulismus abgearbeitet oder benannt, gerade auch in Medien und in der Politik. Und ich finde das atemberaubend, dass man immer noch nicht sieht, wie verharmlosend dieser Begriff eigentlich ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, da wird dann mit dem Begriff des Rechtsextremismus operiert. Und da muss man da einfach berücksichtigen, Rechtsextremismus in klassischer Weise operiert immer mit Gewalt. Die AfD ist sehr viel intelligenter auf dem Weg und deshalb bezeichne ich sie als autoritären Nationalradikalismus und habe das ja auch in zwei Büchern deutlich gemacht, dass das eigentlich die Erfolgsspur ist und indem die AfD in die Institutionen, in die gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen eindringen will, daraus entsteht eigentlich tatsächlich die Bedrohung von innen, denn die AfD will ja darauf hinaus, dass ihr Verständnis autoritärer, nationalistischer und radikaler Politik sich normalisiert in diesen Institutionen. Und alles, was als normal gilt, kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr problematisieren. Also dort lagern eigentlich in dieser neuen Erfolgsspur die tatsächlichen Bedrohungen.
Die Geschichte ist nicht zu Ende, haben Sie gerade gesagt. Das finde ich sehr hoffnungsvoll. Unser Gespräch ist es leider. Eine letzte Frage, ein letztes Zitat mit der Bitte um ganz, ganz kurze Antwort, vielleicht nur ein Wort. 2018, Sie haben die Leitung des Instituts abgegeben und die Süddeutsche schreibt über Sie, Wilhelm Heidmeier ist einer der Menschen, bei denen man den starken Antrieb spürt, die Welt besser machen zu wollen. Stimmt oder stimmt nicht?
Da bin ich angesichts der Erfahrungen schon mürbe geworden.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte sehr.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Stefan Koldehoff im Gespräch mit dem Soziologen Wilhelm Heidmeier. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.